Hey Leute, vielen Dank fürs Einschalten zu einer weiteren Episode Pitch Please. Heute zu Gast sind die Jungs Rico und Tim von The Honey Factory.
Jawohl,
Honey Factory. Ja, wir machen es genauso wie bei allen anderen Episoden. Die ersten Sekunden gehören euch.
Ja.
Stellt euch vor und vor allen Dingen The Honey Factory.
Wir sind dein Fachhandel für Imkereibedarf, nämlich quasi der Fachhandel, der einfach guckt, dass es dir als Imker gut geht. Wir haben die wichtigsten Produkte für dich. Wir haben im Endeffekt super guten Support. Das ist für uns das Wichtige, nämlich, dass du abgeholt wirst. Die Imkerei ist ein super sensibles beziehungsweise auch komplexes Thema. Und ohne, dass du da wirklich eine Ahnung von hast, ja, da kommen viele Fragen am Anfang auf. Und da versuchen wir, dich bestmöglich zu unterstützen mit der Website. Der Tim macht quasi bei uns das ganze Website-Design, dass du super gut geführt wirst, dass du einfach gleich reinkommst in das Thema. Ja, und ansonsten gibt's noch mich am Telefon oder auch andere Kollegen am Telefon oder die Jungs im Lager, die schauen, dass du eben mit Produkten versorgt wirst. Und das rund um die Imkerei, aber jetzt zunehmend natürlich auch Bienenprodukte, also auch der Honig oder auch die Endprodukte, mal ein Lippenbalsam oder sowas. Und das wollen wir ausbauen, da sind wir auch mit dran. Aber alles Stück für Stück, ne, wie es ja am Anfang eben so läuft.
Und du bist sogar das Social-Media-Gesicht hinter The Honey Factory.
Jetzt wäre ich gleich rot, würde ich sagen. Jetzt, ja.
Also ich glaube, ich habe letztens geguckt und ja.
Und unter Umständen eventuell bin ich da reingerutscht sozusagen. Ja, ja. Also man sieht mich auf einigen YouTube-Videos oder auch bei Instagram und sowas. Da bin ich. Das, okay. Da strahle ich immer mal in die Kamera, wie ich es jetzt hier mache.
Wie seid ihr zur Imkerei gekommen? Also wir haben gerade schon ein bisschen vorgeplänkelt. So, ich komme vom Dorf. Thema Honig kennen da viele, aber was ist so euer Background? Warum Imkerei?
Na, ich glaube, der Tim ist durch mich mit reingekommen.
Ja, deswegen fang du an.
Also ist eine ganz, ganz wilde Geschichte, weil ich habe damals duales Studium gemacht, war in einem Metallbauunternehmen, also eigentlich gar nicht so das, was zur Imkerei passend ist. Und da hat mit mir eine Ausbildung gemacht und die war Imkerin. Ne? Also ähnlich alt wie ich damals, 18 Jahre. Und du hast im Frühjahr immer wahnsinnig Druck in den Bienenvölkern, ne? Und dann bildest du Ableger. Ableger sind sozusagen die herangehenden Wirtschaftsvölker.
Ja.
Und wenn du ein richtig gutes Jahr hast, ja, dann bildest du Ableger ohne Ende und irgendwann hast du deinen Garten voll stehen und weißt gar nicht mehr, wohin mit den ganzen Bienen.
Mhm.
Und die ist damals in der Firma rumgelaufen, überall, und hat gesagt, ey, ich will jemanden Ableger kaufen, will jemand Bienen. Ne? Und die ist mir mehrere Wochen richtig auf den Nerv gegangen, muss man sozusagen.
Du hattest zu dem Zeitpunkt noch keinerlei Berührung gar mit
nicht,
Bienen
gar nicht.
Im Kern?
Null, nada, nix. Mhm. So. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, pass auf, Hauptsache, du bist ruhig, ich nehme 2 Bienenvölker, ich nehme 2 Ableger von dir. Und so ging das eigentlich los, also komplett widersprüchlich eigentlich, dass man jetzt sowas draus gemacht hat. Und ich weiß noch, ich bin damals hatte ich so einen Smart Roadster, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein ganz flacher Smart. Und da bin ich damals im März, das weiß ich noch, bin ich dorthin gefahren, habe 2 Ableger sozusagen von ihr geholt. Die sind aber gar nicht in das Auto reingegangen. Da musste ich das Dach abmachen, weil es wahnsinnig kalt. Da hatte ich auf dem Beifahrersitz, gibt ja nur 2 Sitze, hatte ich quasi die 2 Ableger angeschnallt sozusagen. Und dann bin ich losgefahren. Und dann, ey, das war so eine wilde Fahrt. Da waren überall Bienen dann, ne? Die sind irgendwo raus.
Ach, ein bestehendes Volk?
Ja, also den Ableger. So, ja, ja, die packst du dann in die Kiste, ins Auto rein und nimmst du halt mit. So, und so hat das angefangen, weißt du? Dann war dort eine Biene am Lenkrad und dann weiß ich, ich hatte super viel Schiss am Anfang, ja? Und bin dann rein, hab die Völker beziehungsweise die Ableger hingestellt und irgendwann brauchst du halt Material.
Ja.
Und da bin ich bei einem Imkershop, der bei uns in der Nähe war, bin ich hin und habe mich dort einfach nicht gut aufgehoben gefühlt. War super altbacken, alles nicht so modern. Die Leute konnten dir nicht weiterhelfen, also gerade so dieses ganze Thema, ja, Beratung war nicht.
Mhm.
Und da auf dem Rückweg ist die Idee gekommen und da war für mich erstmal gesetzt, ey, wir machen was. Wir haben da Bock drauf. Einen eigenen Imkereibedarf mit Beratung und Co.
Ja.
Und dann habe ich einen Tim irgendwann mal bei der Weihnachtsfeier getroffen und dann geht deine Geschichte.
Ich glaube, wir hatten Klassentreffen. Also wir hatten uns damals, also wir kennen uns ja auch schon. Das ist ja,
seit der Schule.
Und seit der Schule und auch unsere Eltern und Großeltern kennen sich. Und ja, wir hatten so den gleichen Freundeskreis.
Mhm.
Und, wir haben uns dann einmal im Jahr zum Bowling spielen und Essen eigentlich getroffen und verabredet. Und da kam Rico auf mich zu und meinte so, hey, du machst da was mit IT. So, ich war ja auch eigentlich zu diesem Zeitpunkt der einzige ITler bei mir im Freundeskreis.
Ja.
Und meinte, ja, können wir mal reden? Dann bin ich zu ihm und es ging ja auch alles in der Scheune bei ihm zu Hause im Elternhaus los. Ne? Küchentisch, jahrelang am Küchentisch gesessen.
Ja,
da hat er ihm noch kurze Haare.
Erstes Meeting Küchentisch. Und er so, naja, hier, ich habe da so einen Online-Shop, ich habe da jemanden beauftragt, der kriegt es nicht auf die Reihe, kannst du dir das mal anschauen.
Ja.
Und ich bin nach Hause gedüst, habe mir das angeschaut, habe quasi am nächsten Tag den Shop so hingestellt, wie er ihn haben wollte,
was
der andere nicht auf die Reihe bekommen hat. Und ja, dann war ich Teil des Teams, ne?
Ja.
War das quasi immer, ich habe eigentlich so die ganzen technischen Themen vorangetrieben, alles, was so im Hintergrund halt abläuft und Rico und Danny dann quasi alles, was so im Operativen, ne? So Einkauf, Pakete packen Und so bin ich dann dazu gekommen. Also ich habe persönlich ja nach wie vor sehr wenig Berührungspunkte zu Imkereien. Ich finde das ein sehr schönes Hobby.
Du isst aber Honig. Oder
ich esse Honig.
Oder packst Honig in deinen Tee.
Ich packe Honig in meinen Tee.
Für alle, die jetzt zuschauen, Honig als Zuckerersatz beim Kochen. Ganz andere Liga, aber zurück zum Thema.
Auch zum Löffeln. Ich habe letztens Freunden Honig mitgenommen und er hat da quasi einfach reingelöffelt.
Ja. Honig ist immer ein kulinarisches Highlight und vor allen Dingen so vielseitig. Ja, das ist ja das Krasse. Du schmeckst wirklich die Region. Das glaubt man nicht, aber kauf mal denselben Honig aus derselben Zeit von verschiedenen Standorten. Schmecken völlig unterschiedlich.
Ja. Richtig krass. Okay, bevor wir zu sehr ins Schlemmen gehen, Onlinehandel haben wir stehen geblieben. Du hast dann den Webshop gebaut. Du hattest quasi davor schon alles so als Idee ready und wie oder habt ihr dann wirklich aufgrund dessen, weil du gesagt hast, ey, ich bin jetzt im klassischen Shop gewesen, ich fühle mich nicht abgeholt, aus dem Grund für online entschieden oder also war es um einen anderen Hintergrund?
Es war so, dass ganz am Anfang gab es, also das mit der Geschichte, wo wir gesagt haben, ich fange an damit, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich mit dem Tim dann drüber unterhalten habe und wir uns getroffen haben, ist bestimmt so ein halbes Jahr ins Land gegangen. Mhm. Und dieses halbe Jahr hat, das macht man halt ganz klassisch, ne? Ich bin ja mehr so ein bisschen operativ, ne? Go einfach, ja.
Anpacken.
Und ich habe gesagt, naja, eBay-Kleinanzeigen und eBay. Das weiß ich noch, da habe ich damals mit meiner super guten iPhone-Kamera habe ich irgendwelche Bilder geschossen, ne? Das bei eBay-Kleinanzeigen und bei eBay hochgesetzt. Und habe halt, ich habe ja selber am Anfang gar nicht geglaubt, dass es wirklich funktioniert. Ja? Mhm. Und habe dort Bilder reingemacht, habe damals Bausätze, das ist eigentlich unser Kernthema, Beutenbausätze, also die Beute ist immer das Bienenhaus, mhm. Und der Bausatz, das gab es vorher nicht. Ja? Also vorher hast du immer nur montierte Ware bekommen und wir haben das Ganze eben als Bausatz begonnen zu verkaufen. Und
stimmt, oder musstest du es aus einem Baumstamm selber zusammen...
Ja, entweder hast du selber gebaut, entweder du hast halt fertig gebaute Beuten gekauft und wir haben dann mehr oder weniger durch einen Lieferanten, so wie Ikea, kannst du das eigentlich herstellen. Du kriegst die Einzelteile, kriegst die Anleitung dazu und schraubst selber zusammen.
Also ist das quasi eigentlich euer Kernprodukt im Online-Shop gewesen?
Damit sind wir groß geworden. Ja. Und das zieht sich bis heute durch, dass das mit unserer stärkste Kategorie ist.
Ja.
Und die verteidigen wir auch einfach, weil wir sagen, wir machen die Qualität jedes Jahr besser. Wir gucken, dass wir mehr Dimensionen, mehr Maße reinkriegen. Und einfach, und das ist eigentlich auch der Grund, weil damals vor 5 Jahren oder 2019, als wir angefangen haben, da war ja noch nicht so viel Onlinehandel. Also das ist ja die letzten Jahre erst gepumpt und gerade Imker, die brauchten so ein bisschen länger, um dann auch in den Onlinehandel reinzukommen. So, und da bist du halt in den Laden vor Ort gefahren, hast du die montierte Beute in den Kofferraum geschmissen, alles gut, das geht. Aber wenn du natürlich jetzt Pakete per Post bekommst, dann macht es einen Unterschied, ob du so eine Beute, so ein riesen Paket hast, das du gar nicht durch die Eingangstür bekommst, oder ob du so ein schönes, smartes Paket hast und dir selber einfach mit ein paar Schrauben mitgeliefert werden, dann auf der Werkbank aufbaust. Ja, und das ist der Charme, also einfach was Kompaktes zu haben und nicht so ein riesen Teil.
Wie sind die typischen Kunden bei euch dann unterwegs? Weil vielleicht jetzt jeder da zuschaut und sich denkt so, okay, kann ich mit euch auch im Online-Shop starten oder wie würdest du die Zielgruppe beschreiben?
Absolut. Also unsere beste Kategorie, Beutenbausätze. Und daraus haben wir als zweite Kategorie Beutenbausatz-Sets, Starter-Sets gemacht. Unsere nächste starke Kategorie.
Zwischenfrage, erklärt mir mal ganz kurz für jemanden, der nur Honig konsumiert, was ist ein Beutenbausatz? Also es ist das, was wir kennen, wo die Bienen reinfliegen, richtig?
Richtig, das ist das Holzteil sozusagen. Also jetzt können wir mal kurz in die Praxis gehen. Da gibt es immer ein Bodenteil, wird es genannt. Und dann gibt es die Holzkisten. Der Fachbegriff dafür ist die Zarge.
Also
gibt es meistens 3 Zargen, die du übereinander stellst. Da gibt es einen Innendeckel, einen Außendeckel. Und das Ganze ist die Beute. Mhm. Ne? Und das ist eine Magazinbeute. Magazin, weil du von oben die Rähmchen raus reinnimmst.
Ja.
Also das ist der Fachjargon sozusagen.
Die Waben quasi.
Genau, Rähmchen ist das Holzrähmchen. Ja. Und die Mittelwand ist die Wabenplatte, die du reinpackst. Und darauf geht die Biene dann natürlich, baut das aus, packt den Honig oder auch die Brut rein.
Mhm.
Und das ist dann ein fertiges Rähmchen. Ne? Also der Rahmen, wie du es beschreibst. Richtig. Und dann hast du den Imker-Jargon eigentlich schon drin.
Okay. Ja, wie gesagt, ich bin ja da so ein bisschen vorbelastet. Wann seid ihr dann auf andere Produkte gegangen? Also wann habt ihr gesagt, so, ey, das ist jetzt nicht nur der Bausatz, was ich sehr spannend finde, weil das ist immer das, was ich so merke oder was ich auch so bei Leuten höre, die sagen so, ich würde gerne was mit Bienen machen oder Imken machen. Das ist immer so die erste Frage, oh scheiße, ich brauche ja irgendwas, wo diese Bienen reinfliegen. So, und entweder muss ich mir das selber bauen, so, und ich habe verschiedene Sachen. Ich kenne kleine Häuser, die aus alten Jalousien oder Fensterklappen gebaut sind, bis hin zu Baumstämmen, die aufgesägt sind oder ausgehöhlert sind, ja.
Also es, zwangsweise durch das Starter-Set, was wir integriert haben. Ne? Das Starter-Set, unser Ziel war ja, der Kunde macht einen Klick im Webshop und dann hat er erstmal alles, was er für einen Start braucht.
Ja.
Und das bedeutet natürlich, du brauchst ein bisschen mehr als nur die Beute. Ne? Du brauchst Rähmchen, Mittelwände, also die Wachsplatten, was wir schon gesagt haben, einen Schutzanstrich, ein Werkzeug dazu, Smoker.
Smoke.
Schutzschleier. Damit
also wirklich, wie wenn ich jetzt sage, ich habe gar nichts, null, ich will es testen, kann ich bei euch ein Starter-Pack kaufen und habe also alles.
Wenn du jetzt Bock drauf hast, überhaupt die Imker zu starten, kannst du bei uns eigentlich das ganz große Starter-Set kaufen und dann hast du alles dabei, um loszulegen.
Genau.
Okay, brauchst du einen Platz, wo du es hinstellst.
Richtig,
ja. Ja, und das ist eben genau das, was wo wir sagen, wir haben das Ganze eben so einfach gemacht, dass die Kunden auch bei uns eben mit einem Klick schon gut mit dabei sind.
Ja.
Und dann versuchen wir den Kunden natürlich, wenn er bei uns im Webshop ist, so systematisch abzuholen. Was brauchen wir Stück für Stück?
Ja.
Ne? Und das versuchen wir eben mit einer ganz klassischen Führung. Und dann hast du ja vorhin schon gesagt, ich bin so ein bisschen die Social-Media-Ikone geworden. Ja, Ikone vielleicht nicht, aber...
Oh, jetzt legt er hier vor.
Ja, ein bisschen, ja. Aber dann wollen wir eben mit den Videos genau diese Beratung, ne?
Ja.
Das ist nicht jeden Kunde jeden Tag am Telefon eine halbe Stunde beraten. Das machen wir trotzdem, wenn es Fragen gibt.
Ja.
Absolut. Aber wir wollen eben so viel wie möglich in Videos reinpacken, auf unsere Kanäle bringen, dass der Kunde eigentlich quasi nicht nur die Ware kauft, das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen das Wissen vermitteln, wir wollen quasi die Gesichter auch rundherum vermitteln, wir wollen quasi dein Wikipedia der Imkerei werden.
Also wir wollten eine Community auch bauen.
Genau.
Richtig.
Ja. Richtig. Ja. Und deswegen auch sitzen wir zum Beispiel auch hier, ne, weil wir sagen, okay, das gehört ja dazu und muss uns ja auch kennen. Ja.
Ja.
Ich würde sagen, ein Großteil unserer Kunden kennt uns tatsächlich persönlich.
Ja.
Entweder um Tim oder um mich, weil wir einfach eben drin sind. Wir sagen nicht Unternehmen lauf alleine, sondern wir sagen, wir stehen dafür, was wir tun. Wir gehen jeden Tag eben mit Freude zur Arbeit, um genau das für den Kunden zu erzeugen.
Ich glaube, das macht auch trotzdem bei diesem ganzen Online-Business aktuell aus, gerade wenn man wächst oder als Startup startet oder wie auch immer, dass man sagt, man ist immer noch nahbar. Weil ich habe letztens mit einem Kollegen gehabt, es ging darum, Online versus stationärer Handel. So, ich habe gesagt, so, es wird einfach Optionen geben, da wirst du immer eine Person brauchen, die der A, dein Produkt erklärt, weil es kostenintensiv ist, und B, die der auf den Sack gehen kann oder der du auf den Sack gehen kannst, wenn irgendwas nicht funktioniert, weil wenn du irgendwas teuer kaufst, ist der Standardkäufer wahrscheinlich der sagt so, ey, ich will jetzt eine Person, der ich erklären kann, scheiße, ich habe jetzt viel Geld bezahlt, es funktioniert nicht. So, und ich glaube, in dem Online-Thema ist es gut, immer greifbar zu sein, oder wie würdet ihr das einschätzen?
Personality.
Ja.
Personality, oder?
Das ich glaube auch, dass das, was uns ausmacht, also von uns. Also auch wenn es, ich würde sagen, trotzdem sehr nervig ist, aber der Kundensupport und der Aufwand, der dahinter steht, ist schon riesig.
Ja.
Aber das ist das, was uns halt auch ausmacht und unsere Kunden auch an uns schätzen. Also das merkt man eigentlich viel auch an Kommentaren, Bewertungen, die bei Google dann so reinflattern, dass schon der Support und die Unterstützung auch bei der Kaufentscheidung, das ist, was uns ausmacht. Und es ist ja auch ein komplexes Hobby. Also das ist selbst für mich, der jetzt 6-7 Jahre so drinne steckt, aber ja das nie gelernt hat, ist das immer noch unheimlich komplex.
Mhm.
Es gibt so viele Sachen, die sind irgendwie gleich, aber dann halt doch nicht und dann macht es jeder Imker und auch irgendwie anders. Und wie er es macht, ist irgendwie korrekt, ne? Und es ist schon schwierig, sich da gerade als Neuanfänger halt einfach drin näher zurechtzufinden, ne? Und da halt einen Experte an der Hand zu haben, egal ob das jetzt die E-Mail oder auch per Telefon halt ist, der einen unterstützt oder dann jetzt halt auch vermehrt halt YouTube und durch Experteninterviews versucht halt einfach mal Wissen zu vermitteln und auch vielleicht konträre Sichtweisen halt zu vermitteln und nicht so stur eine Linie zu fahren, ist halt das, was
so,
wie gesagt, unsere Kunden sehr, sehr schätzen, aber was halt auch ein enormer Zeitaufwand bedarf. Also das ist auch gerade in der Hochsaison nicht zu unterschätzen, was da an E-Mails halt reinraddert.
Also vor dem Pitch hier und nach dem Pitch, das Telefon, ist dort in der bunten Jacke da drin.
Ja.
Und da geht's weiter, weil das gehört eben dazu.
Ja.
Und das, was Tim gerade beschreibt, das ist so der klassische Spruch, der bei uns kursiert, also unter der ganzen Imkerschaft eigentlich, jetzt nicht nur, dass wir das sagen, man sagt immer, 5 Imker, 10 Meinungen.
Ja.
Also manche Imker haben eben mehrere Meinungen als ein. Also das ist ein super konträres Feld, weil auch jeder das anders macht und jeder mit einer anderen Art auch Erfolg haben kann. Das heißt, es gibt nicht richtig oder falsch. Es ist super standortabhängig, wo hast du deine Bienen?
Ja, vor allen Dingen, was die Bienen auch, auf welchen Gräsern die unterwegs sind, ist es jetzt irgendwo so halb in der Stadt, wo gefühlt, weiß nicht, wie viel in der Luft sich noch bewegt oder wenn ich es bei uns im Erzgebirge sehe, die haben halt nichts außer geile frische Luft. So, ich glaube, das macht auch einen Geschmack.
Und du schätzt auch quasi diese unterschiedlichen Witterungsbedingungen in der Stadt.
Ne? Ja.
In der Stadt ist viel geschützter, viel wärmer, als wenn du zum Beispiel oben im Erzgebirge hast, gesagt, relativ weit oben wird es relativ schnell kalt. Das ist halt, ich sag mal, komplett konträr.
Definitiv, es sind auf fast 900 Meter. Da ist schon nochmal ein anderer 5-6 Grad kälter als hier.
Aber da ist nicht viel Entfernung dazwischen.
Ja.
Das ist einfach nur wirklich gleich ums Eck sozusagen und trotzdem komplett unterschiedlich.
Ja.
Ja, und ich glaube, was auch wichtig ist und was uns auch auszeichnet, wo ich immer sage, das ist eigentlich das Kernelement. Und wenn man das als Unternehmer oder als Unternehmen macht, dann hat man gewonnen. Zuhören. Ja. Zuhören ist der wesentliche Schlüssel, weil der Kunde entscheidet, ob es dich als Unternehmen geben soll. Wenn du deinen Job gut machst, dann gibt der Kunde Geld bei dir aus. Und mit diesem Geld, das ist natürlich unsere Aufgabe, müssen wir schauen, dass es für den Kunden ja besser wird. So, und der Kunde bringt dir eigentlich immer Vorschläge ran. Ja? Der ist immer konstruktiv und sagt, hey, guck mal, das könnte man vielleicht verändern oder das könnte man besser machen oder hier fehlt ein Produkt im Shop. Und wir versuchen so viel wie möglich davon einfach aufzunehmen, weil wir feststellen, je mehr du darauf eingehst und je mehr du schlussendlich die Kundenmeinung auch in deinem eigenen Shop integrierst, umso besser wird's.
Ja. Und ich muss auch dazu sagen, die haben uns, also unsere Kunden, ich liebe sie, weil die haben uns auch schon oft genug einen Arsch gerettet. Also das, gerade wirklich solche Basic-Sachen, wenn der Shop funktioniert, dann funktioniert er. Ne? Ja. Gerade so Zahlungsthema, das war bis vor kurzem, dass wir wirklich den Zahlungsanbieter gewechselt haben.
Man kennt's, jeder, der Online-Shops schon mal gebaut hat.
Ja, und
Schweißperlen.
Wenn du dann halt plötzlich hörst, naja, so PayPal geht nicht. Nächstes so, wie PayPal geht nicht. Ne?
Also PayPal von eurer Anbindung also zu PayPal.
Du kannst dann auch nicht zahlen. Ja. So. Das heißt, du hast Kunden, die schaffen wirklich den Weg bis in den Warenkorb oder bis zur Kassenseite, dann wollen die PayPal zahlen.
Und gibt's nicht.
Und PayPal geht nicht oder PayPal liefert wieder irgendwelche Fehlermeldungen. Ne? Und da halt Kunden zu haben, die dann halt sogar anrufen und sagen, hey, irgendwas stimmt im Shop nicht. Ne? Und bei PayPal könnt ihr euch das nicht mehr anzuhören. Das hat uns ja wirklich den Arsch gerettet, weil ich glaube, uns wäre es nicht aufgefallen, weil von uns macht halt keiner jeden Tag mal eine Testbestellung und guckt, ob PayPal noch funktioniert. Weil das sind halt eigentlich solche Basics, die müssen gehen.
Würdest du auch, Zwischenfrage, sagen, dass PayPal eines der wichtigsten Online-Zahlungsmittel aktuell ist? Ich habe gestern mit einer Kundin das Thema gehabt, für ein Online-System, wo man Workshops buchen kann, ging es, was soll ich integrieren? Klarna und Co. Und Klarna ist ja gerade gefühlt überall. Also Klarna überrollt ja wirklich auch Deutschland gerade extremst. Ich glaube, dass das auch ein Grund ist, weil PayPal da herkommt, wo es herkommt, dass es vielleicht bei uns noch nicht so krass verbreitet ist, dass viele noch so ein bisschen Angst haben, was sie mit PayPal, mit den Daten und so. Aber würdet ihr auch schon sagen, eure Zielgruppe würde zu wie viel Prozent auf PayPal kaufen?
Also PayPal ist mit der größte Zahlungs...
Also ohne PayPal jetzt ein Problem.
Ja.
Das ist ein Riesenfass. Bei uns eigentlich von Anfang an stand PayPal. Und wir haben dann ja erst durch Kundenumfragen haben wir dann eigentlich nur mal herausgefunden, ja, was wollen denn die Anbieter oder was wollen sie noch? Ja. Da kamen dann halt schon solche Sachen wie Klarna, Apple Pay, Android Pay und wie sie dann heißen.
Ja.
Das ist ein Bruchteil, also ist wirklich...
Ich bin bei euch, also ich sag auch so, deswegen hat mich das gestern gewundert.
Nummer eins, also ich finde, jeder Shop sollte PayPal haben.
Du hast Verschiebungen auch drin, ne? Wie du sagst, Klarna überrollt das Ganze gerade. Ne?
Ja.
Das ist so, unser Hauptgeschäft ist ja nicht, uns um Zahlungsanbieter zu kümmern.
Ja.
So muss man es ja einfach sagen. Und deswegen, wir haben am Anfang, haben wir uns da vielleicht auch mehr Gedanken gemacht, als wir hätten machen sollen. Weil das Problem ist einfach nur, du stellst zu wenig mögliche Zahlungsmethoden aus. Du musst einfach alles das, du brauchst einen Zahlungsdienstleister, der dir den kompletten Blumenstrauß gibt, mit allen Zahlungsmethoden, die es irgendwo gibt. Und dann kannst du die einfach alle integrieren, weil der Kunde sucht sich dann eh raus, was er braucht.
Ja.
Je einfacher der Kunde irgendwas findet, was zu ihm matcht, umso besser ist es.
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, wir sind auf dem Zahlungsdienst, ich weiß nicht, dürfen wir das hier sagen?
Ja, klar.
Molly ist gegangen. Haben wir ganz am Anfang schon mal drüber geschaut, da war Molly ganz anders ausgebaut, 2019, 2020 war noch nicht so gut.
Ja.
Aber jetzt momentan, du kannst alles anbinden, Klarna, zum Beispiel Deutschen Markt, PayPal sowieso.
Ja.
Jetzt gibt's aber auch Kunden, wir sind langsam eben ins Österreich-Geschäft eingestiegen. Wir
machen Kreditkarten, auch mit Anbindung?
Sowieso. Kreditkarte, Überweisung, Giropay, sowas.
Ja.
So, und dann Österreich. Kommt Österreich und dann denkst du Österreich ist ja fast wie Deutschland.
Nee.
Selbe Zahlungsmethode. Ist überhaupt nicht so.
Ja.
In Österreich gibt es zum Beispiel wahnsinnig weit verbreitet, weiß nicht, ob du kennst, EPS.
Ja.
So, wenn du das nicht hast, schlussendlich, dann ist für Österreicher schon mal irgendwie das blöder, bei dir einzukaufen.
Ja.
Genauso wie man dann irgendwann mal anfängt, auch mal in die Niederlande was zu verkaufen oder mal nach Polen. Und dann gibt es eben Zahlungsanbieter, die hast du hier im Zweifel noch nie gehört, wenn du nicht in der Thematik drin steckst. Und es ist auch gar nicht meine Aufgabe. Ich will dann nicht irgendwo überall ein Kundenkonto aufmachen und das alles einzeln verwalten. Nee, du brauchst eine Plattform, und das empfehle ich auch für jeden, der anfängt, eine Zahlungsplattform, die dann alles integriert, wo du einfach...
Also wie ein Wanderlink, der einfach alles verbindet. Fall,
so. Macht ja die Buchhaltung hinten raus auch dann viel
einfacher,
ne? Weil gerade alles Dativ, korrektes Format und alles drumherum. Und wir hatten das ja am Anfang. Ne? Also am Anfang hatten wir Stripe für Kreditkarte, Apple Pay und Android Pay.
Was auch sehr verbreitet ist eigentlich.
Stripe, ich würde mal sagen, das ist eher so im SaaS Stripe halt Number One Zahlungsdienstleister im E-Commerce, auch wenn du den Rest halt nicht brauchst. Deswegen unsere Kombination war eigentlich immer Stripe, PayPal am Anfang, weil und Vorkasse Banküberweisung, weil Stripe halt die Kreditkarte und Android Apple Pay sehr gut abgedeckt hat, ne, und PayPal halt ist. Ja. Aber du hast ja schon wieder zwei Plattformen und dann musst du dich bei beiden einloggen, du musst dort überall die ganzen Daten ziehen und wieder in die Buchhaltung reinschieben, da quasi eine zentralisierte Plattform zu haben, wo einfach alles drüber geht.
Ja.
Es zahlt halt immer ein paar mehr Gebühren, das ist okay.
Wir haben verhandelt ab einem gewissen Volumen, ne? Wenn du halt musst ein bisschen was drüber schieben, logischerweise. Aber ab einem gewissen Volumen kannst du mit denen verhandeln, ne? Und dann sind die wieder, weil die machen ja dann auch für Klarna zum Beispiel super viele Abwicklungen deutschlandweit. Und dann können die dir bessere Konditionen anbieten, als du bei Klarna direkt bekommen würdest.
Ist Klarna immer noch so ein übler Aufriss, dort überhaupt eine Genehmigung zu kriegen? So, also wir haben das vor 5-6 Jahren mal für ein Projekt, der Kunde wollte unbedingt Klarna-Integration. Okay. Und dann hast du einen Antrag gestellt. Und dann wollen die wissen, was du für ein Unternehmen hast. Oder das ist ja bei PayPal gar nicht. Bei PayPal gehst du rein, E-Mail-Login, machst einen Business-Account, let's go.
Genau, dadurch, dass es nicht über Klarna läuft. Bei Molly musst du da eigentlich, das ist ein Häkchen setzen. Und
du bist ready. Also genau das ist es halt. Du willst dich ja mit so einem Scheiß nicht rumschlagen. Ja. Weil dann steckst du nur da rum und kannst eigentlich dein Kerngeschäft gar nicht ausbauen.
Ja. Ja.
Und deswegen zentralisieren. So viel wie möglich zentralisieren.
Und vor allen Dingen, es bremst ja massiv. Also ich glaube, also so stark bin ich im E-Commerce nicht drin, aber ich glaube, ein Kunde, der im Warenkorb einen Abbruch hat, weil er nicht bezahlen kann, obwohl er sich, weiß ich, eine Stunde damit beschäftigt hat, was er für Produkte kaufen will. So, und dann merkt er, okay, scheiße, ich kann jetzt ja nicht bezahlen. Ich glaube, dass der eine Wiederkehrrate hat, ist wahrscheinlich, weiß nicht, ob ich da mal mit beschäftigt habe, wie so die Wiederkehrrate nach Abbrüchen ist oder was so. Also ich wäre zum Beispiel jemand, wenn ich online einkaufe, nehme ich mir viel Zeit. So, weil dann gucke ich auch, was gibt es und bla, und dann klickst du durch. Und Online-Shops sind ja mittlerweile alle, egal welche Branche, super, super umfangreich. So, und dann hast du irgendwie nach einer Stunde so verschiedene Sachen im Papierkorb, da auch besser, manchmal besser im Papierkorb. Dann hast du so ein paar Sachen liegen, schmeißt alles raus, wo du sagst, okay, habe ich nur reingelegt und dann will ich bezahlen und es geht nicht, ich wäre super abgenervt.
Ja, also das merkt man ja auch an unserem Surfverhalten, dass wir analysieren schon viel. Das sind coole Tools im Hintergrund, also das Nutzerverhalten tracken, für die es natürlich zulassen.
Ja.
Und wir haben da sehr krasse Insights auch rausbekommen.
Da muss ich ganz kurz ein, das hast du richtig gut noch im Nebensatz gebracht, für die es natürlich zulassen, für alle Datenschützer, die zuschauen.
Ja. Wir passen
es auch. Das ist halt wirklich ein Thema. Also ich hatte am Montag, war ich jetzt wieder im Workshop, in einem Datenschutz-Workshop.
Ja.
Also wirklich korrekt Analyse und Tracking einzurichten, ist schon herausfordernd.
Mittlerweile ja.
Und das ist jetzt ein wilder Take, aber ich würde sagen, Großteil der Website, die ja draußen unterwegs sind, die haben zwar einen Cookie- und Consent-Banner aktiviert, aber im Hintergrund werden trotzdem die Analyse-Skripte geladen. Also
einfach nur Cookie-Banner runterladen und installieren, das Plugin reicht nicht. Also ihr müsst das auf jeden Fall auch ein bisschen auf eure Bedürfnisse anpassen. Ja.
Ich habe damit sehr viel Zeit verbracht.
Ja.
Zum Glück sind wir zwei. Sind wir beide.
Ja. Genauso, wir sehen halt schon, und das haben wir letztes Jahr gerade gemerkt, weil der Markt hier sich auch stark geändert hat.
Ja.
Also wir haben anhand des Surfverhaltens ja auch erkannt, wie die Nutzer bei uns interagieren. Ne? Und wir haben sehr viele Käufer, die verbringen 1-2 Stunden bei uns im Online-Shop.
Ja, sag ich ja.
Und stellen sich da ihren Warenkorb zusammen. Und vor allem konntest du anhand von Sprüngen halt auch erkennen, dass die auch vergleichen. Ne?
Also, das meine ich. Also ich meinte vorhin auch nicht.
Dass sie nebeneinander das legen. Ne? Und dadurch kommen halt sehr lange Shopping-Prozesse, würde ich mal sagen.
Ich meinte vorhin auch nicht so der typische Online-Shopper, dass ich sage, so, ich gehe mir sinnlos Klamotten oder irgendein Gedöns shoppen. Ich rede wirklich von beispielsweise Technikprodukten. Also wenn ich mir was viel kaufe, auch für die Agenturen, das Technikprodukte, und da vergleichst du halt voll viel.
Ja.
So, oder merkst dann so, okay, pass auf, das eine ist jetzt ein bisschen teurer, aber merkt dann im Prozess auch, okay, macht ja Sinn, dass es teurer ist, weil es hat ja viel mehr Funktionen als Beispiel. Und es ist ja bei euren Produkten wahrscheinlich ähnlich, dass die Leute sich halt lange mit den Produkten beschäftigen. Und würdet ihr sagen, euer typischer Käufer kommt mit einem Starter-Set oder merkt ihr auch schon, dass die Leute mehr Richtung Einzelprodukte gehen?
Oh, also wir holen viele Leute ab, die anfangen. Also viele Kunden, die dann auch langjährige Kunden werden, starten mit einem Starter-Set, weil das ist, du fängst an und du bindest dich ja bewusst an irgendeinen Shop und sagst, ey, pass auf, wenn das alles gut ist, wenn ich zufrieden bin mit den Produkten, die ich da bekomme, dann will ich da ja auch bleiben.
Ja,
so. Und das ist unsere Aufgabe, dass der Kunde zufrieden ist. Mhm. Ne? Und natürlich, vorher muss der Kunde auch sich aktiv für uns aussprechen.
Ja.
So, das ist das eine. Ne? Es gibt die Kunden, die neu anfangen. Aber der Markt ist eben natürlich auch voll von Bestandsimkern.
Ja.
Die musst du natürlich überzeugen über andere Themen.
Ja.
Die musst du überzeugen mit der Qualität deiner Produkte. Musst du überzeugen auch über den Preis. Auch das ist notwendig. Ja. Die musst du überzeugen mit einer sauberen, klaren Ausstattung deiner Website, dann ja. einfach dort.
Besitzer, Rechnungslegung und Co.
Richtig. Ja. Ja, also. Und die wollen auch, dass wenn was schiefläuft, dass jemand da ist, der sich drum kümmert. Ja. Thema Support, das ja. ist wichtig. Und deswegen musst du auf unterschiedlichen, also musst gucken, welche Kundengruppe du bedienst. Mhm. Der klassische Neukunde über das Starter-Set und dann über die Konsistenz hinten dran. Und der klassische Bestandsimker, der muss natürlich über das ganze Produktportfolio einfach begeistert sein und sagen, hey, dir würde ich mein Vertrauen schenken. Ja.
Zum Thema Vertrauen, wie wurde es angenommen? Du hast ganz anfangs gesagt, dass so der klassische Imker in den Shop gegangen ist. Mhm. So, und ihr seid ja dann mit einem neuen Thema reingekommen, mit einem jungen Thema. Also ich bin zu 100% bei euch. Jeder, der Beasties an dieser Stelle Shoutouts schon mal gesehen hat, Imkerei ist auch ein Thema für junge Menschen. Mhm. Und die haben wahrscheinlich online ganz anders mitgenommen als wieder klassische Hans-Jürgen um die Ecke, der sagt, ich will in den Shop laufen und brauche jemanden.
Also ich muss dazu sagen, dass ich das tatsächlich für uns als Mysterium noch sehe, weil gerade, also wenn du die erste Version der Website sehen würdest, Performance, Layout, Design, das war unterirdisch. Also
da hatte ich meine Finger noch im Spiel.
Also, Rico wollte halt einen anderen Shop nachgebaut haben. Ne? Da haben wir halt einen anderen Shop nachgebaut, aber wenn du halt einen, naja, nicht schönen Shop nachbaust.
Dann bleibt es halt ein echt schöner Shop. Nicht schön, ne? Aber hat ja funktioniert.
Wir waren am Anfang auch noch bei Strato, also da hat sehr
viel dreht sich bei mir die Nackenhaare auf.
Page-Load-Times von 10 bis 15 Sekunden und die Leute haben bei uns gekauft. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, krass halt, weil ich persönlich, ich wäre nach 5 Sekunden weg gewesen.
Wenn ich schreibe mich heutzutage noch zu Strato geht. Also sorry, das ist jetzt kein Bashing.
Das waren aber solche Sachen. Das hat trotzdem funktioniert und das waren, also die kamen zu uns, vor allem war ja am Anfang die Herausforderung, gesagt, größtenteils eBay und Kleinanzeigen, jetzt locken mal die Leute, die kennen deinen Shop nicht, jetzt musst du ja irgendwie erstmal versuchen, die in den Shop halt reinzulocken. Ne? Und
hat das funktioniert?
Ja.
Ja? Organisch funktioniert oder musstet ihr nachher? Ja,
organisch, ne? Mit Taktiken, die...
Ja, also ihr habt schon einen Trigger gesetzt, dass die Leute von eBay und Kleinanzeigen in euren Shop gehen, weil das...
Und auch finden.
Und finden, ja.
Und mit Preisvorteilen natürlich gearbeitet, logischerweise, dass du eben mehr das Kaufverhalten auf die Website lenkst. Ja.
Also Gutschein, Rabattcodes und so.
Ja, oder generell eine günstigere Preisbasis.
Ja,
ne? Spaß dir ja im Endeffekt die Provision, die du auf anderen Plattformen hast. Ne? Und ein wahnsinniger Hebel war bei uns damals, und das sind zwei Faktoren, wo man einfach sagen muss, wäre zum Beispiel der generelle Imkermarkt damals, als wir angefangen haben, viel digitaler aufgestellt gewesen, hätten wir mit unserer Website quasi nicht so einen Hebel reingesetzt. Das Thema war, dass damals 2019, 2020 die ganzen Imkershops mehr analog waren. Es gab nur wenige Anbieter online. Ja, und die Shops waren noch viel schlimmer als unsere.
Ja.
Viel schlimmer. Ja. Die Anspruchsgrenze an unseren Shop war eben gering.
Ja.
So, ne? Und das hat sich jetzt natürlich dann aber ausgebaut. Und das ist ja auch unser wesentlicher Hebel gewesen, dass wir eben dann investiert haben in die Website, dass Tim super viele Stunden reingesteckt hat, damit wir jetzt zu so einem Ergebnis kommen und eben mit der Website einfach skalieren oder beziehungsweise auch die Kunden von uns überzeugen können.
Ja.
Das ist das Erste. Und Thema Nummer zwei war Corona.
Ja.
Wir sind in der Corona-Zeit, viele Unternehmen sind runtergerasselt, aber Imkerei war eben analog, die Shops mussten schließen, du konntest vor Ort aber dein Zeug nicht mehr kaufen.
Ja.
Und es ist eben so, dass die Biene nicht fragt, ey, lieber Imker, kaufst du jetzt mal bitte was?
Ja.
Die Biene macht und
oder
der Imker muss sehen, wo es herkommt.
Ja. Oder ist weg.
Oder schwärmt.
Ne, ja, zum Beispiel. Ja, ja.
So. Und dann gab es wenig Alternativen, um online zu kaufen. Und wir waren dann aber halt eine Alternative.
Ja.
Und das hat unseren Start dort auch so einfach gemacht, will ich mal sagen. Und deswegen sind so viele Kunden zu uns gekommen.
Ja.
Super viele haben in der Corona-Zeit angefangen. Die hatten Geld übrig. Die konnten nicht in Urlaub fahren. Die haben gesagt, ey, ich suche irgendwas, ein Hobby für daheim.
Ja.
Und so ging das los. Ne? Und so ist auch die Imkerbranche, muss man auch sagen, in den letzten Jahren super jung geworden.
Ja.
Super viele junge Imker dazu.
Ja.
Und das ist auch das, was die Imkerbranche so hat aufleben lassen. Und auf diesem, viele haben dann auf Instagram angefangen. Ja, die posten dann die Beiträge auf Insta, Facebook, ne? TikTok beispielsweise. Beasties.
Ey, das ist so krass.
Frisch,
so,
ganz frisch sozusagen.
Ist ich kenne ihn eigentlich aus dem Skate-Kosmos, so, weil sein Dad ist einer der wahrscheinlich bekanntesten Skateboarder, die Region hier jemals seit Gedenken hervorgebracht hat. Und irgendwann war sein kleiner Bruder mal bei uns zum Skate-Contest und dann habe ich irgendwie durch diese Connection vom Algorithmus hat es mir ihn angezeigt und ich denke so, boah, krass. Und ich meine, jeder, der es nicht gesehen hat bis jetzt, checkt auf jeden Fall Beasties aus. Das ist richtig professionell aufgebauter Content. Also das ist nicht so wie, ich rede mal Larifari über Imkerei, also vom wie baue ich was, was mache ich mit dem Honig und da habe ich auch gedacht, so krass. Und die Zahlen dahinter sind massiv. So, also da ist ja auch eine krasse Community und ich finde auch diese Spanne macht's interessant. diese junge Community bis hin zu, was würdet ihr sagen, ist der älteste Imker, der bei euch bestellt?
Oh, also der älteste Imker, also es gibt keine Altersobergrenze. Ne? Ja. Also einige Imker, die gehen mit ihren Bienen sozusagen dann in Ruhestand, wenn man das so nimmt. Ne? Also die haben Bienen, bis sie nicht mehr leben sozusagen. Ja. Ne? Also ich habe schon alles gesehen. Ich habe Imker gesehen, die im Rollstuhl tatsächlich auch schon gar nicht mehr selber gelaufen sind und trotzdem bei uns einkaufen waren. Ja. Ne? Und das, ich glaube, der älteste Imker, über 90, würde ich jetzt mal sagen. Also Respekt. Ne? Ja. Und das ist ja auch nicht ganz einfach. Das ist immer mal doch einen schweren Honigrauch tragen, wenn die Bienen wieder ordentlich Honig gesammelt haben. Ne? Das ist also auf jeden Fall kraftmäßig nicht einfach.
Also würdest du auch das, was du gerade beschreibst, gar nicht als Problem damals beschreiben, dass so der klassische, ich sag jetzt mal, handwerkliche Imker jetzt auf einmal eben online kaufen muss?
Also ich glaube, viele mussten sich natürlich umstellen. Mhm. Aber schlussendlich, wenn du wenig Alternativen hast, ne, wenn du jetzt gerade nicht vor Ort einkaufen gehen kannst und es trotzdem brauchst, dann musst du ja analoger werden. Ja. Vom Analogen ins Digitale kommen, also digitaler werden. Und wir haben ja auch versucht, so viel wie möglich Support anzubieten. Ne? Also die Kunden können ja auch telefonisch bei uns bestellen, per E-Mail. Mhm. Also ne, so analog wie möglich. Und das hat uns natürlich auch geholfen und auch den älteren Imkern geholfen, dann auch in unserem Shop Fuß zu fassen.
Ja. Ist das Thema Nachhaltigkeit bei euch eine Relevanz?
Absolut.
Im Thema eher produktlastig.
Mit das, naja, also erstmal so außenrum. Das erste, was wir als Anlagevermögen gekauft haben, war ein Kartonschredder, damit wir alte Kartonage nicht wegschmeißen müssen, quasi, sondern nochmal doppelt in Recycling reingeben. Wir schreddern jeden einzelnen Karton. Es gibt nichts, was bei unseren Pappe entsorgt wird. Alles wird aufgeschreddert und erneut als Versandmaterial verwendet. Das ist die erste Investition, die wir damals gemacht haben.
Okay, krass.
So, und das steht eigentlich genau sinnbildlich. Wir gucken, wo kann man was machen.
Wir haben das Gerät auch immer noch. Ne?
Also du musst es einmal bauen, es ist zwischendrin schon mal kaputt gegangen, aber es ist noch dasselbe. Mhm. Wir haben ein kleines Team-Event damit gemacht.
Und das ringsherum zum Thema, weil du sagst, es ist nicht nur der Schredder. Also was würdest du sonst sagen, wo spielt Nachhaltigkeit bei euch da eine Rolle intern?
Also Nachhaltigkeit eigentlich... Guck mal, Nachhaltigkeit kannst du auf so viele verschiedenen Ebenen packen. Ja. Also Nachhaltigkeit fängt für mich zum Beispiel mit einer Konsistenz der Mitarbeiter an.
Ja.
Also ne, ist keine klassische Nachhaltigkeit in dem Sinne, aber der soziale Imprint ist ja für uns auch wichtig.
Ja. Ja.
So, und ich bin stolz drauf, dass ein Großteil der Mitarbeiter, die von Anfang an dabei sind, bis heute bei uns geblieben sind.
Ja. Wie viele seid ihr?
Wir sind, boah, das ist immer schwer. Wir sind gerade zum 1.4. kommen zwei neue Kollegen. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, nur im Dahani Factory-Universum sind wir bei 13 Leuten.
Doch.
Aber ja quasi noch Backoffice, Tim und Yasin, das ist ja separat nochmal.
Ich dachte, Tim macht alles 24/7 alleine. Also die Power wäre da.
Zu zweit.
Und du kannst in diesem ganzen Universum, in dem wir uns befinden, kannst du sagen, ungefähr 15 bis 20 Leute. Ne, so schwanken. Also das ist schon eine gewisse Menge. Natürlich auch Saisonarbeitskräfte, die wir einfach brauchen, um
logisch
Puffereffekte abzufangen. Aber schlussendlich ist das für diese Nische, die wir ja trotzdem bedienen, sind wir stolz drauf, dass wir das so haben können. Und da ist eben die soziale Nachhaltigkeit, wo ich sage, es ist mir wichtig, ich freue mich, wenn ich meine Kollegen sehe, es soll ein Familiengefüge sein. So. Dann gucken wir, dass wir so wenig wie möglich Ressourcen verschwenden. Also alles das, was wir wiederverwenden können, auch wiederverwenden. Ja. Das ist ein wesentlicher Punkt. Und dann gucken wir natürlich auch, dass wir irgendwo für jeden ein ganz faires Umfeld schaffen, weil wir sagen, je attraktiver wir für den potenziellen Imker sind, je günstiger oder je geringer die Einstiegsschwelle für den Imker ist, mit der Imkerei zu starten, umso mehr Imker können wir erzeugen. Mhm. So, oder umso mehr kümmern sich um dieses Thema. So, und umso mehr Bienen gibt es bei uns. Ja. Natürlich gibt es auch immer die Bubble, die sagt, okay, Nutzbiene, Nutztier, was du im Garten stehen hast, verdrängt eher die Wildbiene und ist schlecht für den Organismus, für unser, so, wo ich sage, die Meinung kann jeder gern vertreten. Ich vertrete eine
andere. Aber ist es wirklich so extrem? Also, ich meine, es gibt ja für Bienen genügend, weiß ich jetzt mal ganz salopp und einfach beantworten soll, genügend Platz. Insofern die was finden.
Du hast, guck, die Bienen oder die Natur, die reguliert sich immer selbst irgendwo an der Stelle. Ja? Und das Problem ist, dass, ich sag mal, also ein wirkliches Problem besteht nur dann, wenn wir weder eine Wildbiene noch eine Nutzbiene haben.
Ja.
Weil dann passiert das
dann gibt's keine Bienen
mehr. Wenn sie über, da gibt es die Leute, die mit den Samentütchen über die Bäume klettern und die bestäuben. Ja?
Ja.
Und davon, das ist ja das Problem, was passieren kann. So. Ich vertrete nicht die Meinung, dass ich sage, die Nutzbiene verdrängt die Wildbiene und ich muss eher die Wildbiene mehr in den Fokus nehmen als die Nutzbiene. Weil ich mir sage, okay, die Wildbiene ist nun mal nicht greifbar für den potenziellen Hobby-Imker oder sowas in der Richtung. Ja? Und das eine schließt das andere nicht aus. Ich kann zum Beispiel auch Nisthilfen für Wildbienen oder für andere Insekten mit aufstellen. Ja?
Ja.
Ich kümmere mich um das Thema.
Würden Wildbienen Nutzbienen verdrängen aus ihren Bienenstock?
Nee.
Das heißt, es gibt ja auch keine
Wildbienen sind
Konkurrenz unter den Völkern.
Ja, weil sind auch alleine unterwegs.
Genau, ja. Wildbienen sind nicht die klassischen Völker, die du kennst. Das, ja, sind, ja, sind zum Beispiel die Bienen, die alleine unterwegs sind, wie es der Tim sagt. Ne? Und deswegen, das ist
die stechen. Wenn, naja, ich am Strand lieg.
Gut, am Strand sticht dich, glaube ich, eher was anderes. dieses Stechspiel, wenn du zarte Völker hast, dann, ja, kannst du in kurzen Hosen reingehen.
Ja, das meine ich.
In kurzen Hosen, da brauchst du keine Angst haben. Das ist, ja. Also, ich sage, jeder, der bewusst sich in dieses Thema einarbeitet und Hobbyimker ist, der macht nichts falsch. Ist meine Meinung dazu. Ja. Gut, jetzt sagen einige, die muss ich auch vertreten als Shop-Inhaber. Ja. Also, aber auch ohne Shop wäre das meine Meinung.
Ja. Wie geht ihr mit Wirtschaftlichkeit um zum Thema Nachhaltigkeit? Also es ist ja trotzdem gerade im Online-Versand eine ganz andere Nummer. Also ihr habt ja eine ganz andere Infrastruktur wie jeder, der nur eine Dienstleistung anbietet oder einen Online-Shop mit Dropshipping.
Ja gut, du musst halt schauen, dass du immer, ich sag mal, den idealen Versandweg wählst und natürlich auch schaust, wie kann ich es so gut oder bestmöglich für den Kunden, aber auch im Endeffekt für uns selber machen. Mhm. Da kommt wieder jetzt Thema Nummer 1, Bausätze ins Spiel.
Ja.
Das ist ja schon unser Beitrag. Du hast kein Paket mehr, was du nicht durch die Tür kriegst, was super viel Platz im Postauto wegnimmt, wo das Postauto 2-3 Mal fahren muss.
Ja.
Wir haben die Bausätze. Und also wir haben natürlich auch montierte Ware für die, die es wollen. Ne? Ja. Aber wir haben so einen großen Teil an Bausatzkunden, ne, weil die ein kleines, süßes Paket bekommen.
Mhm.
So, wir haben super gute, also wir haben Palofnia-Holz, wir sind mit einer der ersten, die Palofnia-Holz eingesetzt haben. Das ist der schnellst wachsendste, CO2-fressendste Baum.
Also ihr baut auch mit einem festen Holz komplett alles durch.
Ja,
also
eine Fertigung, ja.
Ja, genau. Ja, ja. Ja,
und Palofnia-Holz, haben wir sogar eine Palofnia-Holz-Plantage angelegt bei uns mit 200 Bäumen, testweise. Ja, also sie sind auch nicht so groß gewachsen, wie man das gern würde. Man sagt eigentlich, in 10 Jahren schafft der Baum bis zu 15, 20 Meter Wuchshöhe. Stammdurchmesser 50 Zentimeter.
Das ist aber sehr schnell.
Der schnellst wachsendste Baum auf diesem Planeten.
Ja. Wie heißt der?
Also Blauglockenbaum in Deutschland und Palofnia in Fachsprache.
Okay. Lateinisch. Ja, ja. Aber es ist quasi ein Baum, der hier auch in Deutschland gewachsen, ganz, also es wächst, ist nicht hierher geholt.
Ganz ursprünglich kommt er aus China.
Ja.
Also ist in China groß geworden sozusagen. Oder da hat man diesen Baum das erste Mal, ne, das ist, ich glaube schon 1980 oder sowas. Und der ist aber Stück für Stück hergekommen, ist ein Plantagenholz sozusagen, wo du aber natürlich die aktuellen Bedürfnisse auch, also du hast eine wahnsinnige CO2-Bindung innerhalb kürzester Zeit. Du hast ein Edelholz, das ist ein Edelluxusholz, als das es bezeichnet wird. Du kriegst jetzt immer mehr Plantagen, auch nach Europa, in Spanien, in auch Osteuropa hast du viele Plantagen.
Mhm.
Und wie gesagt, wir selbst sind ja auch dran, wir wollen ja eigentlich einen wirklich ökologischen Kreislauf schaffen zum Thema Nachhaltigkeit und investieren natürlich auch Geld da rein, dass wir dann auch wirklich diesen Kreislauf hinbekommen. Das hat Höhen und Tiefen, deswegen sage ich das, es ist nicht so schnell gewachsen, wie wir uns das vorstellen. Aber wir müssen halt daran arbeiten, dass das wieder besser oder dass es eben besser wird.
Aber das Thema ist ja dann noch ein langfristiges Ding. Also gerade diese nachhaltige Ausrichtung hat ja nichts damit zu tun, dass er sagt, ich mache jetzt mal schnell, wie zum Beispiel die Thematik mit dem Verpackungskonzept, was ich super spannend finde, das habe ich noch nie so dran gedacht, dass wenn du Bausätze anbietest, einfach du in einzelnen kleinen flachen Kartons verschickst, wo mehrere reingehen, anstatt vormontiert. Das ist ja eher was Temporäres, würde ich mal sagen. Aber wenn du sagst, du baust oder ihr baut euch eine komplette Plantage an mit eigenen oder mit Bäumen, um zu testen, da geht es ja nicht nur das Test, es ist auch das, was ihr in den Kreislauf zurückgibt.
Richtig.
Ja.
Und genau das ist es, eigentlich so CO2-neutral wie möglich zu werden.
Ja.
Und das machen wir, indem wir auch eben Altmaterialien so gut wie möglich verwenden.
Hm. Plantage. Ich könnte jetzt auch noch sagen, so, dass wir sind ja auch zurück eigentlich wieder in Retail gegangen. Ne? Also wir haben ja online alles aufgebaut und seit 2 Jahren jetzt halt auch wieder das Ladengeschäft. Ne?
Eigenes Ladengeschäft oder sucht ihr euch Retailer?
Nee, eigenes. Mittlerweile ist alles halt bei uns, alles an einem Ort.
Ja.
Alles halt in Hohenstein.
Also man kann euch auch in Hohenstein sozusagen besuchen, weil das ist ja nochmal ein ganz interessanter Fakt.
So. Sich dort persönlich beraten lassen und jetzt eigentlich das komplette Sortiment, was wir online haben, halt auch vor Ort kaufen und wieder mitnehmen.
Ne? Ja.
Und das gerade um halt die Kunden bei uns aus der Region halt anzusprechen, die macht ja keinen Sinn da jetzt. Zum Beispiel, wir haben ja auch einige Kunden aus Merane, wo wir noch in Klaucher waren.
Ja.
Und da hast du schon hier und da mal ein Paket ins Nachbarort geschickt.
Ja.
Wo du ja auch sagst, ja, kommt nicht ganz so sinnvoll. Ne? Ja. Aber jetzt so durch das Wortgeschäft, der kommt einfach vorbei, packst den Kofferraum, fahr den nach Hause. Ne?
Ich glaube auch, dass das eine Zielgruppe ist, die gerne vorbeikommt, um drüber zu fachsimpeln, weil du vorhin schon sagtest, so, es gibt, wie hast du es beschrieben, es gibt
5 Hilfe, 10 Meinungen.
Ja, genau.
Also tatsächlich sehr spannend zu beobachten, ne? Weil also zu Peak-Zeiten haben wir schon mehrere Leute halt mehrere Imker im Laden und die tauschen sich auch untereinander aus und reden da, während wir sind ja dann trotzdem noch recht wenig und gerade, es gibt dann doch hier und da mal ein paar Wartezeiten im Ladengeschäft, ne? Was die immer mit Humor nehmen, aber in der Zeit tun die dann halt fachsimpeln und ihr Imker-Business. Ne?
Ja.
Ja, wie machst du
unter sich? Ja,
ja. Unter sich.
Selbstläufer manchmal. Ja, da kann man.
Aber du dich selber beraten halt auch, ne?
Ja, es ist halt so ein bisschen ein experimentierfreudiges Volk.
Ja. So. Ist wie ein großer Verein, sage ich immer. Ne? Also ich sag mal, jeder Imker ist ja unter sich, wenn du jetzt, wir hatten vor uns, Holstein, Tischtennis-Verein. Ja. Ja. Wenn du Tischtennisser bist, ja, und jemand anders triffst, der Tischtennis spielt, ja, dann hast du ja Bock, über das Thema zu sprechen, ja. Und dann sagst du, ich mach so, der andere sagt, ich mach so, und dann redest du darüber. Ja. Und so ist es bei den Imkern ja auch, egal aus welchem Himmel, wir haben Leute, die kommen aus Berlin zu uns, die kommen aus München zu uns, ja, weil wir gute Preise da auch haben, so, und die fachsimmeln dann, wie ist es bei dir in der Region, wie ist es, ne? Und das sind so dynamische Gespräche, die gehen von der ganz alleine los.
Wenn ihr nochmal gründen würdet, was würdet ihr anders machen?
Du darfst zuerst.
Also ich würde einiges genauso machen, wie wir gemacht haben. Also auf jeden Fall die IT-Infrastruktur, die wir im Hintergrund haben, würde ich exakt zu übernehmen. Von vornherein auf 1A UX im Online-Store setzen, dass die Basics einfach stimmen. Und dann würde ich voll mit Ads reinbuttern. Also wenn das Budget da ist, würde ich all in Google Ads gehen und viel mehr dort reinstecken.
Sichtbarkeit zu schaffen.
Wir haben uns sehr lange Zeit gelassen und uns das einfach nicht getraut.
Es ist halt auch schwierig, wenn du überlegst, so gut, du packst irgendwie so ein Taui 2000 Euro, was bei Google Ads halt wenig ist, für einen Start, um erstmal ordentlich Welle zu schieben und checkst absolut nicht. Also ich meine, für jeden im Startup-Bereich sagen wir was anderes. So, du musst jeden Monat, sagen wir mal, ein Taui für Google Ads, und wir wissen alle, es ist nicht viel. So, und dann hast du erstmal, du weißt jetzt schon, wenn du im Januar startest, ich brauche mindestens 12.000, plus noch jemand, der es macht, sind wir bei weit drüber, erstmal nur, um überhaupt Sichtbarkeit zu schaffen. Also das ist, glaube ich, das, was keinem wirklich so bewusst ist, wenn du gründest und selbst wie, egal wie gut dein Thema ist, du brauchst
Kunden. Wenn du mit einer Website am Markt gehst, findet da keiner.
Exakt, also, genau. Ja. Deswegen habe ich vorhin gefragt, wie euch der Change auch gelungen ist, ob das von eBay Kleinanzeigen quasi direkt auf die Website.
Das war dann trotzdem ein Prozess, ne? Also damals auch, wir haben vor 2-3 Jahren dann angefangen, halt SEO zu optimieren, jede einzelne Kategorie, jedes einzelne Produkt.
Ja.
Das hat halt nachhaltig sehr, sehr gut funktioniert.
Ja.
Das ist mittlerweile von der Sichtbarkeit her sehr gut aufgestellt, plus halt jetzt dann noch, durch Google Ads halt den Rest erhebelt. Ja.
Was würdest du jedem raten, der vielleicht sagt, zu Online-Business, Google, weil wir gerade das Thema haben, was ist so ein Budget, mit dem man Minimum planen muss, um dass man ein bisschen was an Sichtbarkeit kriegt? Ich würde jetzt mal wirklich den Tau hier in den Raum stellen.
Ja, damit kann man schon viel erreichen. Das ist halt auch, das ist so schwierig, weil in was für eine Nische bist du aktiv?
Ja, ja, stimmt.
Also, wie teuer sind die Keywords, ne? Und das ist halt so, das kann man jetzt so pauschal.
Ja, aber einfach nur mal ein Gefühl zu geben, so.
Ich glaube, mit 1000 Euro machst du schon nichts falsch.
Ja.
So, da kannst du viel erreichen, wenn die Kampagne gut aufgesetzt sind.
Ne? Ohne Frage, ja.
Muss man wieder auch aufpassen, so, wer dann einen jetzt berät, wer einen das vielleicht auf, wieder auch einrichtet, und da muss das Tracking stimmen und alles drumherum, ne? Ja. Wir hatten letztens auch wieder einen Kunde, wo halt einfach das Tracking nicht gestimmt hat, ne? Und dann sind halt
keine Daten zurückgeflossen.
Dann verbrennst du halt auch einfach übelst viel Budget.
Ja, ich glaube auch, dass viele irgendwie rangehen, dass sie mittlerweile mit so einem Fuffi am Tag noch was reißen können. Oder beziehungsweise, Fuffi am Tag, da bist du bei 1,5. Sorry, ich habe jetzt Mist erzählt. Ich meine so mit einem Fünfer am Tag. Weil den mal irgendjemand erzählt hat, bei Google kannst du mal 2 bis 5 Euro reinpacken, das rödelt schon vor sich hin, wo ich sage so, nee, wenn du wirklich Sichtbarkeit willst.
Wir haben mit einem 10er am Tag gestartet, Product Listing Ads, und das hat auch super gut funktioniert.
Ja. Aber es ist ein E-Commerce-Shop.
Ja.
Das ist nochmal was anderes in der Suche, weil ihr aktiv suchende Menschen habt nach Produkten. Also hast du jetzt zum Beispiel eine Dienstleistung, wenn wir sind gerade so ein bisschen bei ab nächsten Monat so eine Kampagne starten, und ich weiß, da ich ja eine Agentur mit Dienstleistung, das auch ein breites Portfolio hat, mit verschiedenen Sparten, die ich anbiete, da komme ich, glaube ich, mit dem Toy nicht hin. Das ist halt der Punkt. So. Und viele vernachlässigen oder beziehungsweise unterschätzen das halt massiv.
Ja, vor allem, da muss er auch wieder fein, also richtig breit fächern. Ne?
Ja.
Verschiedene Kampagnen, Anzeigengruppen aufstellen. Das ist dann
Landingpages und Co. Da
müssen die Landingpages optimiert sein. Also das ist schon, wie gesagt, das hatte ich so pauschal gesagt. Ja. Aber wenn du jetzt 1000 Euro reinsteckst, wirst du was Sichtbarkeit erzielen.
Alles gut, ich habe nur, weil du halt auch gesagt hast, du würdest Vollgas auf Ads setzen, und das klang gerade so wie, er macht Ads und es funktioniert, aber das ist halt nicht der Punkt.
Seht mal, weißt du, wir sind super spät eigentlich.
Ja.
Wir haben immer gesagt, pass auf, wir lassen den Turbo in der Garage, bis wir ihn mal brauchen.
Ja.
Das ist, wir haben es sehr, sehr
bewusst entschieden.
Genau, wir haben
Ach so, also ihr habt bewusst gesagt, ihr macht organisch.
sehr, sehr lange organisch mit den Mitteln, weil du hast am Anfang begrenztes Kapital. Ja?
Ist so.
Du kannst Ware kaufen, das ist das eine, oder du packst in Google Ads.
Ja.
Wenn du Google Ads packst, hast du aber keine Ware, kannst vergessen. Ja. Du musst also quasi ja immer alles irgendwo miteinander ausmitteln, ausloten.
Und du musst auch skalieren können. Wenn du Google Ads performt, dann musst du ja auch am besten gestern das Paket geschickt haben.
Unser erster Lieferant, der uns auf die Bausätze gebracht hat, der hat das genau falsch rumgespielt. Der hat nämlich alles, was er hatte, in Google Ads gepackt.
Ja.
Hat damit super viel Umsätze gemacht, absolut, richtig. Ja. Aber der Kunde hinten ist runtergefallen, weil schlussendlich jeder Kunde, der bestellt hat, der hat im Endeffekt einfach ewig lange auf seine Ware warten müssen, weil die hatten gar keine Ware so vorrätig in der Stückzahl. Die hatten dann gar keine Kohle, um das so schnell auch zu produzieren.
Ja.
Und hinten raus haben die Werbung und Ads für was geschalten, was sie gar nicht leisten konnten.
Ja.
Dann kamen sie wieder mit einer extrem hohen Abbruchstornorate hinten raus. Ja, dann hast du einfach nur das Geld weggeschossen.
Ja.
Also du musst schon eine Basis, ein Fundament bauen. Und auf diesem Fundament kannst du dann den Turbo zünden.
Mhm.
Und das ist das, was wir langsam jetzt machen, wo wir sagen, langsam schieben wir da mal ein bisschen was rein. Und dann sind 1.000 Euro zum Beispiel im Monat wieder nichts.
Ja,
das muss man aussagen. Ne? Dann sind 5.000, 10.000 Euro im Monat, wo du am Anfang als Unternehmer, da hätte ich den Kopf geschüttelt, wenn du mir vor 5 Jahren gesagt hättest, irgendwann mal 5.000 bis 10.000 Euro im Monat in Ads.
Ja.
Hätte ich gesagt, ja, du spinnst.
Ja.
Wäre ich niemals bereit dafür, das zu machen. Aber wenn du siehst, dass es funktioniert, dass du quasi eben wahnsinnig skalieren kannst damit, natürlich machst du das.
Ey, ich sag auch, ich glaube, da haben wir mal beim Essen drüber geredet, alles, was aktiv suchende Inhalte sind, würde ich auch nur mit Ads machen.
Ja.
So, du hast halt so den passiv suchenden Thema Social Media, aber da macht er ja auch schon sehr, sehr viel so. Aber ich bin zu 100% bei euch, weil bei uns war es ähnlich. Wir haben jetzt 2 Jahre lang organischen Wachstum gemacht, haben halt wie für Engagement Rates gesetzt und so weiter und so fort. Und jetzt sage ich halt auch, okay, jetzt weiß ich, was organisch funktioniert. Ich habe jetzt meine organische Zielgruppe ringsherum. Ich weiß auch, dass ich organisch Chemnitz, Leipzig, Dresden aktiv bin. Da habe ich meine Nutzer quasi oder meine Userzahlen. Und jetzt gehst du halt mal rein und guckst, was kannst du im Paid-Bereich dir halt noch so an künstlichen Traffic irgendwie erzeugen. Weil ich bin bei euch so, wenn du jetzt sagst, okay, du hast irgendwie was halt gut funzt und dann hast du auf immer 10 Anrufe am Tag.
Ja, ja, ja.
Und das ist das Thema wie mit Return Rate in einem Online-Shop.
Ja, ja.
Wenn du dann abfuckst, wenn du dann halt nicht performst, dann sind die Leute halt weg.
So. Richtig.
Ja.
Oh, und dann hast du viel Geld dafür bezahlt, dass der Kunde sauer ist auf dich.
Ja.
Das musst du halt umgehen. Das ist wichtig.
Was würdest du anders machen nach dem Thema, was wir jetzt gesagt haben?
Vieles auch nicht anders. Ich würde vieles genauso machen. Genau das mit dem Anorganischen ist das Beste, was wir machen konnten.
Ja.
Weil das einfach zu einem Fundament führt, auf das du dann wirklich dich verlassen kannst hinten raus.
Ja.
Ich glaube, ich würde früher Personalentscheidungen treffen. Ich würde früher mehr Personal einstellen.
Ja.
Weil am Anfang neigt man dazu, immer zu sagen, ey, man kann das schon irgendwie mit abbilden. Ne, das geht. Man kann das noch mitmachen.
Ja.
Aber irgendwann hast du eben so viel, was du immer noch mitmachst.
Zwischenfrage, würdest du auch sagen, dass eines der wichtigsten Invests am Anfang von der Gründungsphase ins eigene Personal sein sollte?
Ja, wenn du das nicht hast, bist du auch tot.
Ja. Also beziehungsweise, dass vielleicht jeder, der jetzt da draußen überlegt zu gründen, zu sagen, okay, ich kann doch mal lieber eine Person trotzdem mit reinnehmen, die vielleicht nur zu 50% ausgelastet ist, weil ich aber diese Pufferzone brauche, um dann vielleicht den nächsten Step zu gehen. Weil ich habe gerade irgendwann die Tage jemand erzählt, der hat gesagt, na pass auf, wenn ich skaliere, ich stelle Leute ein und erkläre denen von Anfang an, ihr habt unbefristete Arbeitsverträge, befristete Arbeitsverträge und es kann dann sein, ich schmeiße euch in 2-3 Monaten wieder raus. Wo ich sage, finde ich jetzt philosophiemäßig nicht so geil, weil das spricht sich rum und bla und du wirst eigentlich dein Image kaputt machen.
Hat auch der Kunde auch der Mitarbeiter dann am Ende hat auch gar keinen Bock da drauf.
Ja. Aber er hat zum Beispiel gesagt, er hat es mit vielen gemacht und es funktioniert auch. Also klar, größere Firma, anderes Ding so,
ohne Frage,
branchenabhängig.
Also sicherlich funktioniert das, ne? weil du dem Mitarbeiter sagst, pass auf, entweder du drehst dich oder es wird nicht.
Ja.
Aber das ist quasi immer dann genau der Unterschied. Und wir sagen, da sehe ich wieder meine soziale Verantwortung.
Ja.
Mit der Pistole auf der Brust will ich mit meinen Mitarbeitern nicht agieren.
Ja.
Also ich sage, pass auf, ihr sollt eine Familie sein.
Ja.
Weil nur eine Familie ist füreinander da.
Ja.
Wenn ich jemanden Samstag brauche, weil ich gerade eben nicht kann alleine oder es nicht schaffe, dann weiß ich, dass jemand da sein wird.
Ja.
Weil er die Familie eben betreten hat.
Ja.
Und wenn ich dem aber sage, pass auf, ich schaue dich in 2-3 Monaten wieder nicht raus, wenn ich den Business Case nicht habe, finde ich jetzt nicht richtig.
Ja.
Kann für den Anwender oder für was du gesagt hast, kann sicherlich auch richtig sein. Ganz ursprünglich gedacht, es ist besser, Personalkapazität zu haben, die du am Anfang nicht brauchst, weil du findest irgendwie immer eine Aufgabe.
Ja.
Wenn du Gründer bist und Bock hast auf das, was du machst,
solange du kreativ bist,
immer eine Aufgabe,
bin ich zu 100% bei dir.
So. Und je mehr du dann aber auf deinen Nacken nimmst,
ne,
ohne eigenes Personal, desto mehr ist das Problem, dass du quasi dein eigenes Basisgeschäft nicht mehr verfolgen kannst.
Ja, und du verlierst auch immer die Übersicht.
und du kommst schwer wieder raus.
So, das irgendwann ist das. So, das war bei mir so, ich habe alles das, was ich jetzt mache, davor lange als Freelancer gemacht. Und es hat auch super funktioniert. So, ich hätte mich können eigentlich als Freelancer weiter zurücklehnen und so. Aber habe dann halt auch gemerkt, okay, du gehst den Schritt, weil du halt auch so eine ganz andere Wahrnehmung hast für Firmen, weil halt trotzdem eine seriösere Ausrichtung jetzt nicht unbedingt nur mit Freelancern arbeiten will. Die sagen halt, ich brauche jemanden wie eine GmbH, wenn es irgendwie scheiße läuft, rechtlich abgesichert, Punkt. So. Und ich bin aber zu 100% auch bei euch, dass man sagt, so, ich glaube, viele unterschätzen das und sagen so, diesen personellen Puffer aufzubauen, ist mittlerweile sehr wichtig, weil gerade in diesem Prozess, wo du wächst, wie kannst du die Schnelligkeit mitnehmen? Und ihr habt ja eine ganz andere Schnelligkeit, auch wie wir zum Beispiel, wenn ihr...
Die, auch wenn du skalierst halt, ne? Also du kannst dann halt quasi, wenn du wächst oder wenn das Unternehmen wächst, du kannst halt dann auch auf die setzen, weil die einfach von Anfang an dabei waren. Die Prozesse, die wissen alles, wie abläuft. Kannst du denen schon mal so vielleicht 2, 3 Newcomers quasi einfach an die Hand geben und hier, du kümmerst dich um die, ich kümmere mich um die.
Ja, ja.
So, das hast, wenn du ja so eine Fluktuation halt hast, hast du das ja nie. Du fährst ja immer wieder bei Neuen und bei uns gerade in der Branche, das ist ja schon ein komplexes Thema, komplexes Hobby, du hast die nicht einfach mal so geonboardet. Also das dauert schon seine Zeit, ne? Und wenn du da immer und immer wieder bei Nullen anfängst.
Ja, aber das ist, glaube ich, wie überall. Also ich würde sagen, Onboarding, ich habe so anfangs mal gedacht, du, wenn selbst wenn du gut bist und jemanden fähigen hast, onboardest du in 3 bis 6 Monaten keine Chance.
Du musst halt Mitarbeiter suchen, der dich auch im Idealfall ergänzt. Ne? Der einfach sagt, okay, pass auf, ich erweitere das, was du kannst und bin mit meinen eigenen Ideen auch Mehrwert für die Firma. Ja. Ein Mitarbeiter ist ja nicht immer nur, der für dich arbeitet. Das ist aus meiner Sicht, sollte ein Mitarbeiter eben auch Mehrwert
bringen. Es ist miteinander auch.
Genau, miteinander. Ja. Und dann passieren Sachen einfach. Ne? Also, und wenn das alles gut harmoniert und das gut matcht, dann kannst du dich auf den verlassen und dann kannst du mit dem natürlich auch vorangehen, gemeinsam. Ja. Ne? Und an dem Ziel arbeiten, dein Unternehmen voranzubringen. Ja. Das muss man sagen.
Ja.
So, und bei Tim und uns, also Tim und mir ist es ja ganz genauso. Ne? Wir sind absolut unterschiedlich so vom Kern her. Das ist auch gut so, weil wenn wir gleich wären, dann würden wir, ich sag mal, uns in dieselbe Richtung verrennen.
Es ist wirklich komplett anders.
Ja. Ja. Aber ich glaube auch, wenn man mit jemandem Business macht, ist das gut, dass man zum Teil verschiedene Charaktere hat, weil es gibt einfach Sachen, wenn du ins Business reingehst, kann nicht jeder den gleichen inhaltlichen Fokus haben. Es gibt einfach Themen, die bei uns im Kreativbereich ist es zum Beispiel so, jemand, der sehr kreativ ist, muss nicht unbedingt Plan von Zahlen haben. So, das ist doch gar nicht schlimm. So, und man kann es ja ergänzen.
Sogar besser, wenn er das nicht hat, weil sonst würde der immer eben in seinem Kreativbereich denken.
Scheiße, ich muss mich beeilen. Ja, ist so. Deswegen sage ich, er muss es gar nicht. So, aber da ist es halt ganz gut, dass man jemand hat, der vielleicht auch aus einem ganz anderen Kosmos drauf guckt.
So. Mit einer ganz anderen Art und Weise auch drauf guckt. Ja. Ich bin der nervöse Part zum Beispiel, ne? Wenn irgendwas in der Website, ich denke, oh, da funktioniert was nicht. Der Tim
macht so 3 Tim anrufen. Du musst jetzt
23:28 im Zweifel, ja. Irgendwas funktioniert nicht, ja.
Tim kriegt schon Schwitzen, wenn dein Name auf dem Telefon steht. Rick is calling.
Ja, mal Glück gehabt, weil ich bin ja jemand, also ich habe mein Handy auch nicht mit im Schlafzimmer und alles drumherum. Also schlafen gehen, das ist bei mir tote Hose halt, ne? Und er hatte da halt immer das Glück, dass quasi wirklich, wenn 23:30 nochmal irgendwas ist, mich auch noch ein PC und dann diese Nachricht lese.
Ich würde es erreichen. Ich bin auch leider jemand, der das Telefon direkt neben Bett liegen hat, weil ich einen Wecker nutze.
Schon voll die Panik. Aber das bringt mir ja nichts, wenn ich ja jetzt auf die Panik...
Ja.
Also ich muss es ja dann... Also
ich glaube, man muss sich auch runterholen gegenseitig. Ja, ja. Also es ist gut, dass einer immer so ein bisschen reinkommt mit diesem klaren Fokus, ey, stopp, so geht's gerade nicht oder scheiße, wir haben gerade ein Problem. Und die andere Person, wenn die dann aber auch so reingeht und wird dann auch noch so hektisch und sagt so, ja, also ich glaube, es sollte der gegenüber irgendwie immer das neutral... begutachten oder einordnen können.
Der Tim guckt immer aus der Technikbubble drauf sozusagen. Ja. Und ich gucke halt immer aus der betriebswirtschaftlichen Sicht drauf. Das ist ja genau das, was eigentlich immer das Problem ist, weißt du? Weil die laufen halt meistens gegenläufig so. Ja. Wo ich sage, okay, pass auf, irgendwie muss ja das Ergebnis hinten raus auch passen, weil wenn das nicht passt, dann können wir es generell lassen.
Gab es schon mal Momente, wo ihr euch richtig hart gebieft habt, weil ihr komplett konträre Meinung hattet?
Boah, der Tim schreibt manchmal gepfefferte Nachricht.
Bei Tim so, nee.
Und du denkst, der reißt gerade ein PC-Display ab, aber...
Also wir hatten eigentlich noch nie so richtig. Also wir hatten schon viele Meinungsdifferenzen.
Nee, das meine ich ja. Also so Meinungsdifferenzen, die konträr waren und dann gelöst
ja,
wurden.
Doch, da geht es immer aus.
Also regelmäßig.
Ja, das haben wir schon regelmäßig, aber jetzt nie so, dass da mal was eskaliert ist oder wir uns nicht mehr angucken konnten.
Nee, das meine ich auch gar nicht. Also einfach der Moment hätte mich mal interessiert, wenn ihr euch so lange schon kennt, kennt ihr euch ja auf einer komplett freundschaftlichen, familiären Basis. Mhm. Und klar, ihr sagt jetzt, ihr führt auch das Ganze der Honey Factory sehr familiär, aber es ist ja trotzdem mal was anderes. Zum Beispiel, du sagst, ey, der Kasten muss so und so hoch sein. Du sagst so, nee, der muss kleiner sein. So wirklich konträr. So, wie ist es euch dann, dass ihr gegenseitig erstmal wahrscheinlich sagst, nee, du erzählst gerade Mist, und der andere sagt, nee, du erzählst viel mehr Mist. Wie lange dauert das, bis ihr euch dann...
Nein, pass auf, ich glaube, das Ding ist, dass wir versuchen, unsere Aufgabenbereiche einfach so zu trennen.
Ja.
Also ich versuche mich so wenig wie möglich reinzuhängen bei dem, was der Tim macht,
ja,
und vertraue ihm da einfach.
Ja.
Ich glaube, das ist, ne, ich sage dann auch manchmal, wenn ich irgendwas blöd finde und sage, ey, ich will es anders machen, und
ja,
meistens sagt der Tim dann auch, komm, wir gucken, wir finden irgendwie einen Mittelweg.
Ja.
Aber ich hänge mich halt nicht rein beim Tim und sage, pass auf, du musst es so machen. Genauso wie der Tim nicht zu mir kommt und sagt, du musst es so machen. Ich glaube, Freiraum ist das Kunstwort. Ne? Weil ich sag mal, jeder von uns ist ja persönlich an irgendeinem Ziel hinterher.
Ja.
Tim denkt ganz anders und hat ganz andere Ziele wie ich zum Beispiel. Ja. Und ich glaube, wichtig ist, dass man quasi den Freiraum zulässt und trotzdem immer wieder beieinander ist, wenn es drauf ankommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja.
Und ich glaube, wenn man es anders machen würde, dann würden wir auch an dem Punkt kommen, wo wir uns einfach streiten und dann sagen, wir können uns nicht mehr angucken.
Mhm.
So, und da muss man aber manchmal eben auch solche Sachen einfach überbrücken, wegschlucken und sagen, pass auf, jeder kann das machen, worauf er Bock hat, weil nur dann ist er gut.
Es muss ja konstruktiv bleiben.
Richtig,
ja,
richtig.
Aber das ist ja das, wo viele wirklich auch in meinem Freundeskreis, die ich so kenne oder so, naja, oder viele sagen so, ja, mach kein Business mit Menschen, die du kennst, weil es irgendwie immer schief geht, wo ich sage, so, hä, nee, warum? Also es ist ja trotzdem eine Basis, wo man gemeinsam dran arbeitet, und man muss sich halt einfach so transparent gegenüber sein, dass wenn die Person, die jetzt sagt, so, ey, pass auf, ich habe jetzt hier einen Hut auf und ich sage dir, es ist scheiße, hast du die Option, mich zu überzeugen, dass ich vielleicht falsch liege? Und wenn nicht, dann müssen wir aber irgendwie da auch souverän rausgehen und sagen, okay, wir haben uns drüber unterhalten, und ja, und das fällt ja schon auf Freundesbasis nochmal anders, und gerade wenn ihr so weit, weit, weit zurück seid in dem, wo ihr euch in der Krabbelgruppe kennengelernt habt.
Ich glaube, die Kunst daran ist auch einfach immer die Lösungsorientiertheit in zu stellen, weißt du, weil schlussendlich ist unser Ziel, unser beider Ziel, dass wir eine Lösung für Probleme finden.
Uns bringt ja gar nichts, wenn man sich die ganze Zeit streitet, weil wir müssen ja am nächsten Tag trotzdem wieder zusammenarbeiten.
Ja.
Und bei uns ist es dann halt nicht, du arbeitest halt nicht 8 Stunden zusammen an einem Arbeitstag, sondern wir haben manchmal 12, 14 und dann vielleicht auch nur sonntags. Ne?
Also, ja.
Und klar ist es jetzt nicht so geil, an einem Sonntag halt Buchhaltung und DATEV irgendwie einzurichten.
Hat keiner Bock drauf.
Aber das gehört irgendwie dazu, und dann lieber doch gerne in einem harmonischen Umfeld, wo jeder danach sagen kann, okay, wir haben wieder was geschafft, wir sind weitergekommen, wir haben Ergebnisse erzielt, und ja, also mir liegt schon viel auch an Harmonie.
Ja.
Und
ja, ich glaube, das Lösungsorientierte hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. So, und ich finde, lösungsorientiert denken und handeln muss nicht unbedingt damit was zusammenhängen, ob man jemanden Vorschriften oder ob man sich gegenseitig... Jemand Vorschriften klingt immer so blöd, dass eine Person, ich sag, dass man sich gegenseitig dann halt so... Und ich fand auch ganz geil, was du gesagt hast, man jemanden den Freiraum lässt.
Ja.
So, und zu Freiraum gehört halt auch, dass man einfach mit diversen Meinungen einfach nicht konträr läuft. Aber man muss ja drüber reden können.
Das ist wieder, der Freiraum schafft einfach, dass du den Mehrwert, der jemand anders bringt, einfach nicht unterbindest, sondern den nutzt. Ja, weißt du? Weil wenn du den Freiraum dem anderen nicht gibst, sagst du, du machst nur das, dann kann er ja gar nicht das Unternehmen besser machen.
Mhm.
Weil das, was er vielleicht einbringen würde, das kappst du ja schon vorher.
Ja, und zumal ja auch manchmal eine andere Meinung vielleicht ein ganz anderes geiles Bild macht,
wenn
du einfach gar nicht dran denkst.
Richtig. Ja.
Zum Thema andere Meinung, wir haben bei uns im Podcast immer die Option, dass der Gast, die Gästin davor eine Frage mitbringen kann, die in dem Falle jetzt euch gestellt wird. Ihr habt im Nachgang dann auch nochmal eine Frage, die ihr dem nächsten Gast stellt. Vor euch im Podcast war aus Zwickau die Rosella. Die ist auf TikTok sehr erfolgreich, macht eigentlich ganz anderes Thema, die ist im Beauty-Bereich. Ihre Frage war, und ich muss jetzt mal auf meinen geilen Screen-Spickzettel gucken, der hier hinter den Kameras steht. Ab wann habt ihr gemerkt, dass das Business so krass ist, dass du 10.000 Euro Google-Ads schalten musst? Nee, das war jetzt ein geiler Fun-Fact, aber sie fragt so, ab wann habt ihr gemerkt, dass euer Business halt echt ein richtiger Case ist?
Ich glaube, das musst du beantworten, weil für mich ist das nach wie vor immer noch so ein Nebenprojekt. Ich selber stecke gar nicht Vollzeit drin.
Ja. Nicht Vollzeit im Projekt, aber trotzdem ja auch Vollzeit.
Vollzeit mit dem Herz.
Naja,
war das sowas so? Ich habe in meiner eigenen Firma, die ist mittlerweile der IT-Dienstleister für die Hanno Factory.
Ja.
Also, das ist ja auch Vollzeit, das auch Teil davon.
Ja. Ich wollte gerade sagen, ich würde das schon so sehen. Ich würde das als Verbund sehen, weil wir beide, schlussendlich ergänzt sich das. Ne?
Ja.
Das eine geht nicht ohne das andere und genauso andersrum. Weil, also ne, so würde ich das einfach sagen vom
Prinzip. Oder dann anders gefragt.
Aber trotzdem, ich persönlich habe es gemerkt, ich habe ja ganz normal Vollzeit gearbeitet und habe das nebenbei gemacht. Und ich habe dann irgendwann halt nur noch 3 Stunden Schlaf in der Nacht gehabt.
Ja.
So, und ich bin früh aufgewacht und ich war so verblistert, ich wusste gar nicht mehr, wo oben und unten
ist.
Und du hast einfach gemerkt, das kannst du auf Dauer nicht abbilden. Das ist eigentlich, bei mir war es so die körperliche Schiene. Ich habe gemerkt, pass auf, geht nicht.
Ja.
Ist nicht machbar.
Ja.
Und du musst dich für entscheiden und sagen, okay, pass auf, entweder du gehst jetzt deinen eigenen Weg, Und ja, das war für mich ganz klar, dass ich das machen werde, ja, weil ich war in Konzernstrukturen tätig und Konzernstrukturen, die Mentalität ist einfach nicht meins. Ja. Du hast ewig lang an irgendwelchen Projekten gearbeitet, hast ein Ergebnis gebracht, hast gesagt, geil, das bringt die Firma voran. Ja. Bist zu irgendeinem Chef gegangen, der hat sag, drei Sätzen gesagt, ich habe kein Geld, das ist scheiße.
Ja.
Nö.
Ja.
So, alles, was du gemacht hast, weg.
Ja.
Und das ist ein Konzern gang und gäbe,
ja,
ist demotiviert,
ja,
und da hatte ich keinen Bock drauf.
Ja.
So, und dann stand irgendwann an dem Punkt, wo du auch gemerkt hast, pass auf, selbst mit 3 Stunden Schlaf in der Nacht, ist es eigentlich noch zu viel geschlafen,
ja,
weil selbst dann komme ich es irgendwie, kriege ich es nicht hin. Ne?
Ja.
Hätten wir damals zum Beispiel auch einen Danny im operativen Bereich nicht gehabt, dann wären wir komplett gestrandet. Mein Vati, ja, zum Beispiel,
mhm,
der hat super unterstützt mit, ohne den, ja, keine Chance.
Ja. Ne?
Und ich sag mal, an dem Punkt, wo du dann auch merkst, du kommst nur noch zu Rande, indem du dich wirklich auch Vollzeit drum kümmerst, weil wir stellen ja den Kunden in den Mittelpunkt. Und uns wichtig, dass der Kunde zufrieden ist. Und ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, wir können den Kunden so mit der jetzigen Struktur nicht mehr zufrieden machen, ist das Ganze zu einem Vollzeitprojekt geworden.
Ja.
So, und die ganze Zeit auf meinem, ich habe immer so eine persönliche Roadmap gehabt, wo ich mir drauf dachte, ja, okay, pass auf, was sind so die nächsten Ziele? Und Honey Factory war immer nur so ein kleiner Balken dieser Roadmap, wo ich gesagt habe, ja, wir gucken mal, was draus wird.
Ja.
Ne, und ja, und ab dem Moment, wo du merkst, das ist halt nicht mehr so ein kleiner Balken,
ja,
dann solltest du reingehen.
Ja.
Lieber ein bisschen früher reingegangen und festgestellt, es wird nichts, ich gehe wieder zurück.
All in?
Als nicht probieren.
All in oder?
Ich sage all in.
Ja, all in.
Mit, also so bei beiden Businesses, trotzdem all in oder sagen so,
Du musst, also nach meiner Meinung nach, musst du auf das vertrauen, was du kannst.
Ja.
Und wenn du dich auf das vertraust, was du kannst, brauchst du vor nichts Angst haben. Und das ist meine persönliche Meinung.
Und zum all in gehen.
Du musst all in
gehen. Ja, ja, das ist es ja. Aber das ist ja genau das, was ich sagen soll. Ja.
Und
du vertraust im Endeffekt auf dich, dein, dem Falle, genau, wenn du es schon hast, dein Team und quasi, dass das Produkt funktioniert.
So. Genau. Und wenn nicht, kannst du auch auf dich vertrauen, dann weißt du, du findest was Neues.
Beziehungsweise, oder hast du irgendwie eine Bucketlist mit anderen Ideen, dann machst du halt was anderes. Und ich glaube, darauf wollte ich auch hinaus. Also ich glaube, jeder, der sich überlegt zu gründen oder das zu tun, sollte es einfach machen.
Mhm.
Weil nach 2-3 Jahren kann er immer noch sagen, okay, war vielleicht eine geile Erfahrung und ihr werdet auf jeden Fall super viel Erfahrung mitnehmen in der Zeit,
ja,
und ihr geht immer noch irgendwie woanders hin oder macht irgendwas anderes, ja, oder keine Ahnung was. Unsere nächsten Gäste sind Duck und Melanie vom Room Hip Hop. Das ist eine Tanzschule, würde ich jetzt mal sagen, in Chemnitz. Auch, finde ich, das, was ich mitbekommen habe, sehr schnell gewachsen. Ja. Also die haben jetzt auch einen eigenen Standort mit einer Schule und so weiter und so fort. Ja. Was würdet ihr den beiden als Frage stellen?
Wie würdet ihr quasi den Nachwuchs für euer Hobby akquirieren oder auch aufmerksam machen, hey, hier gibt's was und dass der Nachwuchs auch kommt? Wir haben ja dasselbe Thema, wir sind in der Nische aktiv, es gibt nicht so viele Imker und,
ja,
prinzipiell wäre es halt schon cool, wenn Nachwuchs,
ja,
nachkommt,
ja,
und wie schafft man das quasi, den Nachwuchs dafür zu begeistern, hey, hier ist ein Hobby, das macht Spaß,
ja,
kommt doch zu uns und wir versuchen gemeinsam was zu bewirken.
Okay, bei dir?
Also ich würde fragen, was in der ganzen Zeit, wie lange gibt es, weißt du? Weil, also gibt's,
ich würde jetzt mal schätzen, weiß das jemand von euch, 3 Jahre?
Ja,
aber es gibt schon ein paar Jahre. Also es gibt schon, also wir reden jetzt nicht von frischen im Jahr oder so, also ich würde jetzt mal 3-4 Jahre grob in den Raum stellen.
Also mich würde jetzt mal interessieren, was der krasseste Tiefpunkt war in dieser ganzen unternehmerischen Zeit.
Ja.
Also so ein klassischer Tiefpunkt, den jeder mal hat,
ja,
wo man dann auch vor der Frage steht, mache ich weiter, mache ich nicht weiter? Und die Gegenfrage dann, wie bist du draus gekommen aus dieser Nummer?
Ja.
Also wie hast du sozusagen geschafft, dieses Tief zu überwinden?
Ja.
Das ist auch immer eine ganz interessante Sache, weil geht ja jeder anders mit um.
Ja.
Das wäre.
Finde ich gut, bau doch so ein bisschen auf. Also einmal die Frage nochmal zusammengefasst, wie schaffen es junge Menschen da draußen für das Hobby Tanzen zu begeistern, dann halt quasi zu sagen, wie nimmst du dein Unternehmen aber auch mit in vielleicht Zeiten, wo es halt nicht so... Genau, Jungs, für eure, oder nochmal für alle, die jetzt zuschauen, checkt auf jeden Fall der Honey Factory auf. Wo seid ihr alles? YouTube, Instagram, TikTok.
Ja, TikTok ist eben Online-Shop.
Ja, TikTok Online-Shop. Aber TikTok seid ihr gerade dran.
Ja.
So immer parallel mit aufzubauen.
Ja,
das ist alles gleichzeitig zu
machen. Überall mal reinfolgen.
Eigene Website, auf eBay.
Honeyfactory.de. Genau. Also ich wusste jetzt nicht, ob Minus dazwischen oder nicht. Also alles zusammengeschrieben.
Alles zusammen und klein geschrieben.
Genau.
Ja, und dann könnt ihr gerne mal auschecken oder uns mal anrufen.
Ja, also fahrt nach Hohenstein. Also ja, fahrt nach Hohenstein.
Spätestens zum Sachsenring, ne? Wenn Sachsenring.
Genau, wenn ihr nach dem dritten Sachsenring Bier Bock habt auf ein schönes Honigbrötchen.
Richtig. Wird doch eine Wurst geben.
Genau. Stimmt, die Jungs werden nämlich dieses, ja, Jahr, darf ich schon spoilern, dass ihr zum Sachsenring, dieses Jahr beim Sachsenring gibt es einen The Honey Factory
Würstchenstand.
Plus Bier, plus Parkflächen. So, und das Geile ist, die haben auch noch einen Schlüsseldienst vor Ort. wo ihr direkt eure Schlüssel abgeben. Das ist jetzt mal off-topic, das hatten wir davor. Ja. Jungs, es hat super viel Spaß gemacht. Ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Ich schicke meinen Onkel auf jeden Fall den Podcast, weil der Imker ist.
Unbedingt.
Und dann würde ich sagen, treffen wir uns mal vor Ort. Ich finde es super spannend.
Und Aufnahmen machen. Da gibt es noch so ein bisschen hinter den Kulissen sozusagen.
Ja. Aber dann seid ihr die 15 Leute alle dort? Ich frage mich gerade, wo es dort runtergeht. Für alle, die sich nämlich jetzt fragen, wo. Ihr fahrt nach Hohenstein am Kreisel. Nicht zum Sachsenring abbiegen, sondern gerade durch.
Goldbachstraße würdest du quasi auf den Sachsenring kommen, aber du fährst gerade durch und dann 100, 200 Meter am Hot Badeland vorbei und dann bist du da.
Okay, jetzt ist unser Licht ausgegangen. Das ist ein Zeichen, weil es schon zum zweiten Mal ausgegangen ist. Wir haben gewechselt. Ey Jungs, vielen, vielen Dank. Gerne mal wieder, wenn ihr Bock habt, eine zweite Episode. Wenn es mal was zu erzählen gibt. Ja, ey, sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Einschalten.
Jawohl.
Schön, folgt uns ebenfalls und wir sehen uns die Tage. Bis dann.
Bis dahin. Ciao, ciao.